Liebe Gemeinde, erinnern Sie sich noch an die Lesung? Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und nichts, was gemacht ist, ist nicht durch das Wort gemacht. Alles, was gemacht ist, ist durch dieses Wort gemacht. Und das Wort, wo auf Griechisch Logos steht, wird dann im Lauf dieses Johannes-Prologs im ersten Kapitel des Johannes zu einem Er, zu einem Jemand. Und so wünscht uns Gott, dass auch dieses Gefühl, was viele Deutsche haben, es muss was geben, was viele evangelische Gemeindemitglieder haben, die aber doch nicht so sehr in der Nähe ihrer Gemeinde leben, aber als distanzierte Mitglieder doch nicht austreten wollen, sagen, es muss was geben, das ist sicher. Und so wünscht uns Gott, dass dieses Gefühl, da muss jemand sein, zu einer Gewissheit wird, wer dieser jemand ist. Und besonders zu dieser festen Gewissheit in dieser Zeit, in der so viele Fundamente wanken, dass dieser jemand der uns liebende dreieinige Gott ist. Das Festeste, was es gibt. Ganz bestimmt verstehen Sie gut, wenn wir heute Morgen einmal auch deswegen, weil gestern der Geburtstag eines der größten Dichter unseres Volkes war, das nicht ganz übergehen, sondern gerade auch deswegen, weil er so interessant für uns Christen ist, das mit in die Predigt und diesen Gottesdienst mit einbeziehen. Denn wer erinnert sich bei der Stelle aus dem Johannesevangelium nicht daran, dass in der berühmtesten deutschen Dichtung, dem Faust, dessen 250. Geburtstag wir gestern feierten und der mit Recht als ein großes Fest für Goethe gefeiert wurde in Frankfurt. Ganz Frankfurt war eine Bühne drinnen und draußen. Und es gab auch Vorträge über sein Verhältnis zum christlichen Glauben. Wer erinnert sich dabei nicht an die Stelle aus der berühmtesten Dichtung, dem Faust, der typisch deutschesten Dichtung, Sturm und Drang, Suche nach Wahrheit, Sehnsucht. Ich denke, im Ausland unter uns sitzt auch ein gebürtiger Amerikaner. Da gelten wir immer noch als das Volk der Dichter und Denker. Und dieser Mann, dessen Geburtstag wir gestern feierten, ist der, in dem sich das sehr stark in seiner Person auch verkörpert, was viele mit Deutschen verbinden. Und da steht, dass er ja im Faust, nachdem er einen Selbstmordversuch vorhatte, aber dann auch durch die Osterbotschaft getröstet worden ist, dass er das Neue Testament aufschlägt, nachdem er durch den Frühlingswind des Osterspaziergangs wieder in seine Studierstube kommt. Wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Mich drängt's, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Und er schlägt die Bibel auf und liest. Im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin, geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte eigentlich stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Und so interessant diese Stelle auch ist, wie also auch dieser Mensch, der eine tragische Figur war, weil er auf der Grenze stand zwischen dem christlichen Erbe der Reformation in unserem Land und dem Beginn der neuen Epoche der Aufklärung, weil er ein Mensch war, der auf der Grenze stand und einerseits nicht loskam von dem Christlichen, dass er christlich war, dass er gottgläubig war, kann man ihm bis an sein Lebensende nicht absprechen. Aber dass er im bekenntnismäßigen Sinne ein Christ war, so wie wir es eben im Glaubensbekenntnis bekannt haben, ich glaube an Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist, das wird nicht nur von Christen bezweifelt, die sich mit ihm beschäftigen, sondern auch von vielen Goethe-Gelehrten, die das einfach unumwunden zugeben. Im bekenntnismäßigen Sinne war er es nicht. Und somit ist er der Typ, der Typos, der typische Vertreter des deutschen Gebildeten bis heute, der es für Bescheidenheit hält, auf die letzten Dinge nicht genau antworten zu können, und der es für ziemlich arrogant hält, was uns bis heute nachhängt als Christen, das hat auch sehr stark mit ihm zu tun, dass man uns für arrogant hält, wenn wir sagen, wir wissen, was wir glauben können. Nicht umfassend, aber doch wahrhaftig, weil wir uns der Offenbarung aus der Bibel beugen als Gottes Wort. Und dass wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand allein verlassen, wenn wir Gottes Wort verstehen wollen, sondern dass wir wissen, wir müssen immer wieder beten, wenn wir die Bibel lesen, Heiliger Geist, schließ uns die Bibel auf, erkläre uns die Bibel, denn dafür genau hat Jesus ihn gesendet. Jesus sagte, ich sende euch den Geist, der euch an alles erinnern wird und auch verstehen helfen wird, was ich euch gesagt habe und der euch in alle Wahrheit führen wird, auch erkenntnismäßig führen wird. Christus ist uns auch gemacht zur Weisheit. Goethe war der typische Vertreter des Deutschen, der uns heute noch so oft begegnet, der sagt, ja, aber ich möchte auch nach meiner eigenen Fasson selig werden. Ich möchte die Erlaubnis von euch Christen haben, dass ich mir eine Privatreligion basteln kann, in der ich das eben leben kann, ohne mich einzuordnen und unterzuordnen in das biblische, reformatorische, geistliche Glaubensbekenntnis. Und deswegen haben Sie vielleicht auch gespürt, wie er hier mit der Bibel ringt, wie er einfach nicht stehen lassen will, was hier steht. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Und er sagt, hier stock ich schon. Sofort einhalten, sofort Zweifel. Könnte ich das nicht besser übersetzen? Jemand, der gewohnt war, mit Sprache umzugehen. Und diese ganze Undefiniertheit in unserem Land, in unserer deutschen Kultur, auch heute am Ende des 20. Jahrhunderts, könnte man sagen, hatte in ihm schon einen perfekten Ausdruck gefunden. Vor 250 Jahren ist der Mann geboren, gestern vor 250 Jahren, der für viele Deutsche auch einer wurde, der wie alle großen Geister deswegen verehrt wurden, weil sie, was sie so dumpf empfinden oder fühlen, in Worte fassen konnte. Und darin war er wirklich genial. Und dann hat er dieses größte Werk eigentlich, den Faust, geschrieben, wo diese ganze Suche, diese Sehnsucht nach Erkenntnis und nach Wissen der tiefsten Dinge sich in Worte fasst. Und dieses ganze Schweben, in der Schwebe bleiben und dieses es für Bescheidenheit halten, auf die letzten Dinge nichts zu antworten und schon gar nicht über Gott zu sagen, zu können, wer er denn wirklich ist, das wird eigentlich am schönsten deutlich in dieser berühmten Stelle der Gretchenfrage. Vor 2 Tagen, als meiner Frau und mir aufging, dass ja, wir haben gar nicht so richtig Zeit gehabt, uns darauf vorzubereiten, habe ich das Gefühl gehabt, es kam eigentlich wie über uns. Und dann haben wir eigentlich nur geschnuppert von diesem 250. Geburtstag und gar nicht intensiv an ihm teilnehmen können. Da war aber dann im Radio etwas. Sie müssen wissen, dass meine Frau, um dem Staubsauger immer etwas Rhythmus zu verleihen, dann freitags, vielleicht vormittags auch mal das Radio anmacht und dann eben im Rhythmus der Schlager, die da kommen, über den Teppichboden fegt und über alles andere. Und natürlich ist das dann so laut, nicht nur das Radio, auch der Staubsauger, dass man nicht immer alles mehr zwischendurch mitbekommt. Und plötzlich komme ich aus dem Flur und sage, hast du das eben gehört? Das war FFH. Da haben die, wie hast du es mit der Religion? Die Gretchenfrage, was denkst du eigentlich über die Religion? An diesem Vortag des 250. Geburtstages von Goethe im FFH berühmten Deutschen diese Frage gestellt. Udo Lindenberg hat sich da geäußert und andere prominente Deutsche. Und es war sehr interessant, diese Aussagen zu hören. Und das, was vor 250 Jahren sich in ihm verkörperte, das war auch dann vorgestern zu hören. Ja, es gibt da etwas Übernatürliches und Übersinnliches und das ist auch sehr wichtig für mein Leben, dass ich weiß, dass es da was gibt. Aber was das genau sei, das wage ich nicht zu sagen. Genau dieses Lebensgefühl ist immer noch da. Und man hält es für Bescheidenheit. Man hält es für Demut. Warum hält man es nicht eigentlich für größere Demut, sich von Gottes Wort offenbaren zu lassen, wer Gott ist? Und diese berühmte Stelle der Weltliteratur im Faust, erster Teil, wo die Frau mit, das ist eine gute Einstellung, den Mann, den sie liebt, auch fragen möchte, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie stehst du zum Glauben, wenn wir zusammenleben wollen? Der verkörpert sich hier. Versprich mir, Heinrich, Faust sagt, was ich kann. Und Margarete nun sagt, wie hast du es mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon. Faust sagt, lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut, für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemandem sein Gefühl und seine Kirche rauben. Margarete, das ist recht. Man muss dran glauben. Faust, muss man? Margarete, ach, wenn ich etwas könnte, du ehrst auch nicht die heiligen Sakramente? Faust sagt, ich ehre sie. Und sie, doch ohne Verlangen. Zur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen. Glaubst du an Gott? Faust, mein Liebchen, wer darf sagen, ich glaub an Gott? Magst Priester oder Weise fragen und ihre Antwort scheint nur Spott über den Frager zu sein. Margarete, so glaubst du nicht? Faust, misshör mich nicht, missversteh mich nicht, will er sagen, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen? Und wer bekennen, ich glaub ihn? Wer empfinden und sich unterwinden, zu sagen, ich glaub ihn nicht? Das heißt, das muss in der Schwebe bleiben. Der Allumfasser, der Allerhalter, fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Wölbt sich der Himmel nicht da droben? Liegt die Erde nicht hier unten fest? Und steigen freundlich blickend ewige Sterne nicht herauf? Schau ich nicht Aug in Auge dir und drängt nicht alles, Nacht, Haupt und Herzen dir und webt in ewigem Geheimnis, unsichtbar, sichtbar neben dir? Erfüll davon dein Herz, so groß es ist, und wenn du dann ganz in dem Gefühle selig bist, nenn es dann, wie du willst. Nenn es Glück, Herz, Liebe, Gott, ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsblut. Margarete sagt, das ist alles recht schön und gut. Ungefähr sagt das der Pfarrer auch. Nur mit ein bisschen anderen Worten. Faust sagt, es sagen's aller Orten, aller Herzen unter dem himmlischen Tage, jedes in seiner Sprache, warum nicht ich in der meinen? Margarete, wenn man's so hört, möchte es leidlich scheinen, steht aber doch immer schief darum, denn du hast kein Christentum. Sie lässt nicht locker und ist meines Erachtens völlig richtig in der nicht nur weiblichen Intuition, dass da was nicht stimmt, auch in dem geistlichen Misstrauen ihrem Geliebten gegenüber, dass es an diesem Punkt vielleicht nie zu einer Einigung kommen könnte und dass das die tiefe Gemeinschaft zwischen ihr und ihm auch, also dass da ein Riss bleiben wird. Und ich weiß nicht, ob es Ihnen nicht auch so geht wie mir, dass Sie spüren, wie modern dieser Text ist, wie aktuell, wie genau das heute noch auch in der Argumentation benutzt wird, um sich herumzudrücken. Religion ja, aber spezieller christlicher Glaube nein. Einer hat mal gesagt, ich bin viel zu religiös, um mich für Jesus Christus zu entscheiden. Religion ja. Frömmigkeit ja, aber christlicher Glaube? Und so kommt es dann zu dieser tragischen Figur, und ich denke, dass in der Faust natürlich, das wissen wir alle, viel von Goethe selber steckt, die überall sucht, überall, in allen Disziplinen, Philosophie und so weiter. Und im berühmten Prolog dann auch sogar die Formulierung, leider auch Theologie studiert mit heißem Bemühen, dazu sage ich jetzt mal nichts, aber eben auch leider auch Theologie studiert mit heißem Bemühen. Und dann eben stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Und wie so viele in unseren Universitäten und wie so viele unserer Lehrer, heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum. Jawohl. Und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Also leidenschaftlich bleibt er. Das wünschte ich uns mal, dass wir noch mehr diese Leidenschaft hätten. Ich muss es herausfinden. Ich will die Wahrheit wissen. Und nicht diese postmoderne Gleichgültigkeit, die inzwischen Einzug gehalten hat in unserer Welt und in unserer Gesellschaft und in unserer deutschen Kultur. Du bist okay, ich bin aufrichtig, du bist aufrichtig. Jeder bastelt's nach seiner Weise, aber wir diskutieren nicht mehr. Es gibt sowieso keine allumfassende Wahrheit, die über uns ist. Diese Gleichgültigkeit ist noch schlimmer als ewig auf der Suche bleiben. Und er aber Leidenschaft bis zum Ende. Und sehe, dass wir nichts wissen können, aber das will mir schier das Herz verbrennen. Mich plagen Skrupel und Zweifel. Ich fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Ich bilde mir nicht ein, was Rechtes zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Darum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund. Ja, aber liebe Gemeinde, durch welches Geisteskraft? Dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ja. Und die Bibel gibt dieser Sehnsucht recht. Es ist die tiefe menschliche Sehnsucht und Neugier zu erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Und wenn Sie in das Lexikon schauen und dort lesen, was Magie heißt, wie das definiert ist, dann merken Sie, wie modern, wie aktuell Goethe ist. 250 Jahre alt und doch aktuell wie nie zuvor. Gestern im Männerfrühstück zum Thema Sexualität haben wir kurz skizziert, dass wir gerade in den letzten Jahrzehnten Schambarrieren, gute, gesunde, wichtige Schambarrieren abgebaut haben. In den 60er Jahren war es grob gesagt die Schambarrieren im körperlichen Bereich. Es war die Zeit, wo man Oswald Kolle mit einer Armbanduhr bekleidet in Aufklärungsfilmen am Strand entlang gehen sah. Also nur mit einer Armbanduhr bekleidet, meine ich. In den 70er Jahren gab es dann die Psychowelle. Da wurden seelische, gesunde Barrieren abgebaut. Und mittels Gruppenpsychotechniken drang man in die Seele der Gruppenteilnehmer ein, um zu hoffen, durch die Gruppe in ein Urzustand geführt zu werden, wie ein embryonales, vorgeburtliches Empfinden, um dann durch die Gruppe neu geboren zu werden, zu neuem Menschsein. Viele seelische Verletzungen hat es in dieser Zeit gegeben, weil hier Hoheitsgebiet verletzt worden ist. Weil nur Gott der ist, dem man sich da so tief öffnen darf. Und dem Bruder oder der Schwester oder der Frau oder dem Seelsorger. Und da gab es viele Wunden auf seelischem Gebiet. In den 80er Jahren, haben Sie vielleicht noch in Erinnerung, da ist eindeutig eine ganz neue okkulte Welle auf uns rüber geschwappt. Sogar von intellektuellen Blättern wie dem Spiegel so deutlich wahrgenommen, dass sie einen Haupttitel 1986, 87 Titelserie da hatten über Neo-Satanismus in Deutschland. Magie, um zu erkennen, an Gott vorbei, an der Bibel vorbei, mittels verbotener Techniken in die übersinnliche Welt sich katapultieren, aber nicht, um sich Gott zu unterwerfen, sondern das steht im Lexikon sehr gut definiert. Was ist Magie? Magie ist, wenn der Mensch sich nicht unter den hohen höhere Macht demütigt, sondern wenn er versucht, sich die höhere Macht sich selbst zu unterwerfen, seinem eigenen Willen und Zweck zur Selbststeigerung, oft zum egoistischen Machtzufuhr. Also nicht sich dem höheren Willen beugen, sondern sich den höheren Willen zunutze machen, um eigene egoistische Dinge durchzusetzen. Die Statistiken in Berlin beweisen, dass Jungs es mehr betreiben, um Wissen und Macht zu bekommen, und Mädchen und Frauen es mehr betreiben, um zur Selbststeigerung, um anzukommen. Und der Oberpolizeidirektor der Stadt Berlin hat gesagt, wenn wir nicht zusammenhalten, dann eskaliert die Situation. Bitte, liebe Eltern, lasst uns zusammenarbeiten. Wir kriegen es sonst nicht mehr in den Griff. Und Goethe personifiziert sich sogar diese moderne Geschichte und alles mündet darin, dass er es abgelehnt hat, leider tragische Figur, zu erkennen, dass er als Sünder Jesus Christus braucht. Das ganze deutsche Empfinden, was Sie so gut kennen aus so vielen Gesprächen, ich gehe nicht in den Gottesdienst, ich finde Gott in der Natur, da ist er eine Schlüsselfigur. Oh, was hat er für wunderbare Gedichte gemacht über die Natur. Aber die Natur war für ihn Gott. Nicht nur eine Offenbarung, dass man dann, wie wir, wenn wir als Christen in den Urlaub fahren, sagen, die Sonne, wunderbar. Norwegen, wunderbar. Aber wenn das schon so wunderbar ist, wie wunderbar muss erst der sein, der das geschaffen hat? Und dann beten wir doch nicht die Sonne an. Der deutsche Teutonengrill an den Küsten Adrias. Die Sonnenanbeter. Sondern wir beten den an, der die geschaffen hat. Wir stoßen durch bis zum Letzten und verehren nicht die Schöpfung, was in der Bibel ja fast ist ja Götzendienst, sondern wir verehren den Schöpfer. Nicht, dass Gott uns die Freude nehmen will an all dem, aber angebetet werden darf nur er. Er allein ist anbetungswürdig. Und so blieb er bis zum Schluss ein Mann der Sehnsucht. Er stand auch auf der Schwelle von der Romantik zum Klassizismus, von der Romantik zur Aufklärung. Einerseits scharfer Intellekt, auf der anderen Seite ein starkes Gefühl, eine große Sehnsucht. Sehnsucht nach erfülltem Leben. Ein großer Lebenshunger. Ja? Wenn er gewettet hat mit dem Teufel, ich gebe dir meine Seele, wenn du mir einen Zustand verschaffst, zu dem ich sagen kann, verweile doch, du bist so schön. Dann glaubte er gleichzeitig, dass er diese Wette gewinnt. Er, der Faust, gegenüber dem Mephisto, weil er glaubte, einen so großen Lebenshunger zu haben, dass es selbst diesem Geist Mephisto nicht gelingt, ihn zufriedenzustellen. Der Mensch der ewigen Unrast. Vielleicht denken wir hier auch an das große Wort von Augustinus. Unruhig ist meine Seele, bis sie ruht in dir. Und Goethe hat es sehr schön verdichtet. Was soll all diese Leid, dieses Leid und Lust? Ach, süßer Friede, komm in meine Brust. Endlich Frieden machen können mit Gott, mit mir selbst, mit Menschen. Das wäre wunderbar. Und gleichzeitig das Weigern, sich unter Gott zu beugen. Das ist doch der Grund, warum es so oft schief geht, dass man letztlich nicht anerkennen will, da ist jemand über mir, unter den habe ich mich zu beugen und nicht ihn auch noch in meinen Willen zu zwingen. Luther hat gesagt, das ist des Christen höchstes Amt, Gott, Gott sein lassen. Gott, Gott sein lassen und sich nicht an seine Stelle zu setzen. Und deswegen, ich will das nicht überbewerten, ich weiß auch gar nicht, ob es wissenschaftlich stimmt, aber er soll gestorben sein mit den Worten, Goethe, mehr Licht, mehr Licht. Wir wollen das nicht überbewerten, aber vielleicht ist es doch ein Zeichen dafür, dass er bis zum Schluss dieses Licht, das Jesus Christus sagt, dass er es selber ist, von dem Hansjörg Kümmling in der Lesung gelesen hat, aus dem Johannesevangelium, das ist das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit die Menschen Gott erkennen können. Und nur über Jesus Christus geht das eben heute auch. Und so starb er mit der Sehnsucht eines Menschen, der die letzte Erfüllung nie gefunden hat. Und ich lese Ihnen ein Gedicht, das das sehr schön in Verse fasst. Nee, das habe ich verschlagen, das geht nicht mehr. Die Zeit ist auch um. Das habe ich im Haus Jona, habe ich den Lesezeichen nicht mehr reingelegt. Das finde ich nicht mehr in dem dicken Buch. Also er starb als ein Mensch mit der Sehnsucht, die letztlich unerfüllt blieb. Und das muss nicht sein. Liebe Gemeinde, herzliche Einladung, die Sehnsucht doch erfüllen zu lassen von dem, der uns alleine unseren großen, großen Lebenshunger stillen kann. Von Gott selbst. Kein Verzicht auf die Freude an der Schöpfung, auf die Freude an gutem Essen, auf die Freude an Freunden, Ehe, Freude an Arbeit, Freude an Kultur. Aber es ist die Einladung, die allergrößte Freude noch dazu zu bekommen, die uns sogar dann nicht genommen wird, wenn wir diese Schönheiten, die diese Welt immer noch bietet, einmal verlassen müssen. Er bleibt bei uns. Deswegen haben wir vor der Predigt gesungen, schönster Herr Jesu. Der Ästhet, der Dandy, der La Bohème-Mensch Goethe konnte letztlich nichts mit dem Kreuz anfangen, weil er geistlich nicht tief durchblickte, dass hinter diesem leidenden Christus die schönste aller Schönheiten sichtbar wird. Nur für den, der vom Heiligen Geist das aufgeschlossen bekommt, wird das sichtbar. Und das ist die Liebe Gottes zu uns, die tiefe Liebe Gottes zu uns. Und zu bedauern sind alle Menschen, die das nicht durchblicken und aus ihrer Sehnsucht nach Schönheit und ästhetischem Leben in dieser Welt das Kreuz und die Beschäftigung mit dem Leiden Jesu am Kreuz umgehen und scheuen. Goethe war auch nicht mal bei der Beerdigung seiner Frau. Er konnte es nicht aushalten, dem Tod zu begegnen. Und so wollen wir uns einladen lassen, auch durch dieses Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben, schönster Herr Jesu, schön sind die Wälder, Schön sind die Menschen, aber immer noch schöner ist diese tiefe Liebe Jesu am Kreuz. Und die wollen wir anbeten und die wollen wir in unserer Kirchengemeinden hochleben lassen. Deswegen singen wir jetzt auch ein fröhliches Halleluja-Lied für Gott.